Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Denkt man an die Alpen, hat man Bilder von beeindruckenden Berglandschaften im Kopf. Der Alpenraum ist aber auch eine über Jahrhunderte geprägte Kulturlandschaft. Die Berglandwirtschaft trägt wesentlich zum Landschaftsbild bei und schafft mit der Almwirtschaft einen für Biodiversität bedeutenden Lebensraum. Mit der Berglandwirtschaft eng verbunden ist der Beruf der Hirtinnen. Ein Beruf, der zu den traditionsreichsten im Alpenraum zählt, dessen Bedeutung über lange Zeit aber abgenommen hat. Mit der Rückkehr großer Beutegreifer und einem vermehrten Bedarf an Herdenschutz bekommt dieser Beruf wieder mehr Aufmerksamkeit. Wie ein Alltag einer Hirtin, eines Hirten so aussieht, welche Aufgaben und welche Verantwortung mit dieser Ausübung einhergehen, bespreche ich mit Maria Neiner und Franziskus Forster von der Österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung. Hallo Maria, hallo Franziskus.
Hallo.
Hallo.
Danke, dass ihr heute da seid und dass wir über ein Thema sprechen, das, glaube ich, in den letzten Monaten oder sogar vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren etwas mehr Aufmerksamkeit wieder bekommen hat. Erste Frage von meiner Seite: Stellt die Behirtung eine veraltete und langsam aussterbende Berufssparte dar oder wird sie auch in Zukunft von Bedeutung sein aus eurer Perspektive?
Also ich glaube, dass Hirte oder Hirtin ein sehr traditioneller Beruf ist. Ich glaube allerdings, dass es mittlerweile wenig Hirtinnen gibt und immer weniger und dass der Beruf in Zukunft aber wieder gefragt werden wird und dass man allerdings den Beruf der Hirtin oder des Hirten neu definieren muss. Aha. Genau, und ihn quasi in unsere Zeit zu bringen.
Ja, und ich würde sogar sagen, ich glaube, es ist ein Zukunftsberuf und wir sollten der Frage ja näher nachgehen, was das ausmachen kann und was es für Bedarf gibt, um diesen Beruf, diese vielen verschiedenen wertvollen Tätigkeiten, Leistungen zu stärken und mehr sichtbar zu machen.
Mhm. Kurz gesagt, ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen.
Ja, ein Bewusstsein zu schaffen und ich glaube halt auch, es gibt momentan eine große Diskrepanz zwischen dem Image oder dem romantisierten Bild von einem Hirten oder einer Hirtin und der Arbeitsrealität und da muss man vielleicht schauen, dass man diese Realität vielleicht mehr in die Öffentlichkeit bringt, was es wirklich heißt, Hirtin zu sein.
Gutes Stichwort auf jeden Fall, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Vielleicht könnt ihr kurz ein bisschen beschreiben, wie schaut ein Alltag auf der Alm aus als Hirtin, als Hirte? Was sind die Kernaufgaben überhaupt?
Also ich bin jetzt schon seit 11 Sommern auf einer Alm und ich habe schon sehr viele verschiedene Almen gemacht. Also ich habe mit Kühen gearbeitet, mit Ziegen und mit Schafe. Und ich war meistens sowohl Hirtin als auch Käserin. Und ich glaube, so verschieden diese Almen sind, so verschieden ist auch die Arbeit als Hirtin. Aber im Prinzip, also ich kann jetzt zum Beispiel vor letzten Sommer reden, da war ich nur Hirtin. Ich habe 700 Schafe behirtet, gemeinsam mit einem Kollegen von mir. Und wir waren den ganzen Tag mit den Schafe unterwegs. Und das sind dann Arbeitstage, die 13 Stunden umfassen. Und das sieben Tage die Woche quasi, ohne Pause über die ganzen Sommermonate. In dem Fall, wenn jetzt das Melken nicht dabei ist oder das Käsen, dann schaut der Alltag so aus, dass ich mal zu den Tieren gehe. Die sind in diesem Fall in einem Nachtpferch gewesen, die waren eben aus Herdenschutzgründen eingepfercht. Dann sind wir verantwortlich für die Gesundheit der Tiere. Das heißt, es ist sehr viel Tierpflege mit drinnen, was aber auch bedeutet, dass man das Know-how dafür haben muss. Es ist eine Alm gewesen, wo keine Zufahrtsstraße war. Das heißt, ein Tierarzt oder Tierärztin kommt da jetzt nicht so schnell hoch. Dann sind wir den ganzen Tag mit den Tieren unterwegs. Das heißt, wir bringen sie zu einer Weide, wo wir es haben wollen. Wir bringen sie zum Wasser. Wir arbeiten mit Hütehunden, das auch ein Know-how braucht. Und wir sind einfach sehr viel in zum Teil sehr steilem Gelände unterwegs. Das heißt, man braucht einfach auch Ahnung von der Natur oder vom Berg, vom Wetter. Und das können unter Umständen schon sehr anstrengende Arbeitsalltage sein. Also die körperlich und geistig anstrengend sind. Ja.
Das heißt durchaus auch recht vielseitiger Beruf eigentlich und vielseitige Aufgaben. Weil du schon angesprochen hast, man braucht halt Erfahrung auch in einem unwegsamen Gelände im Gebirge im Prinzip. Da stellt sich für mich noch spontan die Frage, wird das erschwert durch den Klimawandel?
Ja, durchaus. Also ich habe zum Beispiel eine Ziegenalp gemacht, das war in der Schweiz und da waren wir direkt unter die Gletscher. Und ich habe diese Alp 5 Sommer lang hintereinander gemacht. Und in die 5 Sommer habe ich gemerkt, wie die Gletscher zurückgehen. Das habe ich mit freiem Auge gesehen. Was wir zum Beispiel auch einmal erlebt haben, war, dass ein Gletschersee ausgebrochen ist. Und da war quasi in Sichtweite vor der Hütte so ein großer Wasserfall. Und der ist um ein Zehnfaches, sage ich mal, angestiegen und hat auch Material mittransportiert, viel Steine und das Eis und so weiter. Und unten im Talboden hat es dann die ganzen Weiden überschwemmt. Mhm. Also das sind halt diese quasi sehr direkte Ereignisse, die man mitkriegt. Mhm. Und was ich halt auch noch weiß von anderen Almen, dass es zunehmend ein Problem mit dem Wasser gibt für die Tiere. Und es gibt mittlerweile auch schon Almen, wo Wasser mit dem Heli hinaufgeflogen wird, damit man oben überhaupt die Tiere versorgen kann.
Spannender Aspekt, weil der Alpenraum als Wasserschloss Europas irgendwie bezeichnet wird. Und wenn das dann halt quasi schon in der Region auch zu Wasserknappheit führt, sind das natürlich schon drastische Anzeichen. Ich möchte ganz kurz auch auf eure Personen eingehen und vielleicht beginnen wir mit dir, Franziskus. Gemeinsam mit der Maria bist du engagiert bei der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnen-Vereinigung. Du hast selbst internationale Entwicklung und Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf Landwirtschaft und Ernährung studiert. Bist auch unter anderem Universitätslektor an der BOKU Wien. Was waren jetzt, abgesehen von deinem Wissensbackground, so die Beweggründe, die dich zur ÖBV gebracht haben, dass du dich dort engagierst?
Ja, also ich bin seit etwa 20 Jahren engagiert in dem Bereich, kann man sagen. Komme selber aus einer Landwirtschaft und bin studierend nach Wien gegangen und mir haben immer ganz viele Fragen begleitet und bin immer wieder über verschiedene Wege und Umwege darauf gestoßen, wie wichtig Landwirtschaft und wie wichtig Ernährung sind und wie ganz einerseits unterbewertet, unterbelichtet viele Fragen sind und andererseits wie viel Bedarf es gibt, da was zu verändern. Und das hat mich immer angetrieben. Ja, und seit 6,5 Jahren bin ich jetzt eben auch als politischer Referent bei der ÖBV angestellt. Und da auch, das ist vielleicht ein Aspekt auch, wir sind ja als ÖBV auch Mitglied bei La Via Campesina, eine globale Bewegung von Kleinbauern, Bäuerinnen, Hirtinnen, Landlosen, Landarbeiterinnen, 200 Millionen Menschen weltweit und auch in dem Kontext finde ich es nochmal sehr, sehr spannend, finde ich sehr wichtig und auch stolz sozusagen ein Teil dieser Bewegung auch zu sein und da uns gemeinsam zu engagieren in der Bewegung für Ernährungssouveränität.
Da drängt sich für mich jetzt nur ganz spontan eine Frage auf, wenn ihr quasi da im Kontext, in diesem internationalen Kontext auch im Austausch steht. Habt ihr da relativ gute Vergleiche wahrscheinlich auch, was so die Landwirtschaft auch in anderen Bergregionen der Welt, wie das so ausschaut? Gibt es da sehr viele Ähnlichkeiten oder gibt es schon auch eklatante Unterschiede?
Ja, wohl beides zugleich, aber es gibt auf jeden Fall Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten, die uns dann verbinden und uns weltweit zusammenbringen. Ich glaube, ein Punkt ist, dass kleinbäuerliche, bergbäuerliche Landwirtschaft weltweit eher marginalisiert ist, eher vom Rand her sich einmischen kann sozusagen in die großen Fragen unserer Zeit und wir uns aber gemeinsam engagieren, um da eine Stimme zu erlangen und gehört zu werden. Wir haben es mit ganz entscheidenden natürlichen Ressourcen zu tun und da sind direkt tagtäglich dran an den großen Fragen und Veränderungen. Und gleichzeitig auch die Verbindung Trinkwasserversorgung zum Beispiel, extrem wichtig, überall auf der ganzen Welt, hat ganz viel mit Berglandwirtschaft zu tun zum Beispiel und mit Behirtung zum Beispiel auch. Ich glaube, es wird sehr viel über uns gesprochen, sehr wenig mit den Kleinbauern, Bergbauern, Bäuerinnen. Und auch wenn es um die politischen Rahmenbedingungen geht, ist es dann ähnlich. Also da wird auch ganz viel sozusagen von außen entschieden und das führt auch zu vielen Konflikten.
Diese Konflikte sind sicher auch ein großes Thema innerhalb der Vereinigung. Daher auch ein bisschen also meine Frage, was sind so die Arbeitsschwerpunkte in der ÖBV?
Also einerseits geht es um die Frage einer gerechten Verteilung in Bezug auf die Agrargelder in der Agrarpolitik. Das ist ein wichtiger Punkt, aber eben auch Gerechtigkeit im Sinne von Zugang zu Ressourcen, Land, Saatgut, Wasser. Es geht um die Frage der Aufwertung und der gerechten Entlohnung der wichtigen Arbeit, die passiert in der kleinbäuerlichen, bergbäuerlichen Landwirtschaft. Und da geht es auch um die Frage der fairen Preise für die Produkte, die produziert werden in der Landwirtschaft. Und ja, und es geht auch um die Zukunft der Ressourcen sozusagen. Wie kann das weitergehen? Es geht um die Zukunft unserer Böden und sozusagen das eben auch sozial und ökologisch gerecht in die Zukunft zu führen. Du kannst dich auch noch einiges ergänzen.
Ja, was ich da jetzt schon noch gerne ergänzen würde, ist, dass wir in der ÖBV einen sehr starken feministischen Hintergrund haben. Das heißt, dass es geht so um ein Selbstverständnis, dass Frauen auch mitsprechen in der Landwirtschaftspolitik. Und das war zum Beispiel für mich ein sehr starker Grund, warum ich dann bei der ÖBV hängen geblieben bin, weil es gibt einen sehr starken Frauenarbeitskreis, den es schon sehr lang gibt. Also man muss sagen, die ÖBV gibt es schon seit 50 Jahren. Wir feiern dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Und den Frauenarbeitskreis gibt es wahrscheinlich schon seit 30 Jahren oder ein bisschen mehr. Und genau, und aus diesem Frauenarbeitskreis kommen sehr oft Themen, die dann für die gesamte ÖBV wichtig werden.
Sehr spannend auf jeden Fall, weil jetzt 30 Jahre zurückgedacht, aus meiner Sicht ist es schon fast visionär, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, weil jetzt Gleichberechtigung und so weiter vor 30 Jahren eigentlich noch kaum vorhanden war in der öffentlichen Debatte, hätte ich so einmal pauschal gesagt. Wenn du die eben mit dieser Thematik oder im Rahmen deines Engagements in der Vereinigung, in der ÖBV auseinandersetzt, wo siehst du den größten Verbesserungsbedarf, was die Problematik anbelangt?
Ich glaube, es gibt sehr viele offene Baustellen. Also es gibt jetzt ein Projekt, wo wir sehr konkret dran arbeiten. Ich glaube, das nenne ich jetzt einmal. Und zwar haben wir ein Projekt, wo es um die soziale Absicherung von Frauen in der Landwirtschaft geht. Das haben wir, also da kann ich jetzt auch noch mal kurz ausholen, weil die Bäuerinnenpension, also das die Frauen in der Landwirtschaft eine Pension überhaupt bekommen. Das gibt es erst seit 1993. Davor haben Bäuerinnen keinen Anspruch auf Pension gehabt. Und dass diese Bäuerinnenpension eingeführt worden ist, da waren auch die ÖBV-Frauen maßgeblich daran beteiligt. Jetzt haben wir immer noch eine Arbeitsgruppe, die sich mit der sozialen Absicherung beschäftigt von Frauen in der Landwirtschaft, weil wir einfach jetzt, 30 Jahre nachdem diese Bäuerinnenpension eingeführt worden ist, immer noch sehen, dass noch am harten Arbeitsleben quasi Bäuerinnen mit einer durchschnittlichen Pension von 850 Euro, wie es jetzt letztes Jahr war, aussteigen. Und das ist einfach weit unter der Armutsgrenze. Und mit diesem Thema verbunden sind dann auch Bereiche wie, wem gehören die Betriebe, also Besitzverhältnisse. Frauen sind sehr oft finanziell abhängig von ihren Ehemännern, weil sie eben so niedrige Pensionen kriegen. Es geht um Mehrfachbelastungen. Das heißt, wenn ich am Hof arbeite, am Betrieb, zusätzlich auf die Kinder schaue, zusätzlich vielleicht noch eine alte Person pflegen muss, das sind alles Arbeiten, die nebenher laufen und die so nicht entlohnt werden. Mhm. Genau, das sind Bereiche, die wir innerhalb von diesem Projekt gerade bearbeiten.
Auch Herausforderungen, die jetzt mehr oder weniger schon generell in Bezug auf die Gleichberechtigung eine Herausforderung darstellen und in anderen Berufsfeldern ja genauso ist, aber sie unter Umständen halt gerade in der Ausübung der Landwirtschaft vielleicht nur mal verschärft darstellen, weil generell die Landwirtschaft da eine sehr zeitintensive Ausübung einfach ist, oder?
Ich würde mal sagen, dass es wahrscheinlich auch Lebenseinstellung ist mit Landwirtschaft. Und wir haben wir haben Interviews geführt innerhalb dieses Projekts mit Bäuerinnen im Berggebiet. Und wir haben sie auch gefragt, wie sie einschätzen, wie viele Stunden sie in der Landwirtschaft arbeiten. Und das war die schwierigste Frage von unserem ganzen Fragebogen. Und die meisten haben über 50 Stunden angegeben, aber eher Richtung 70, 80 Stunden in der Woche. Und wenn ich mir dann denke, schlussendlich hat eine Pension von 850 Euro bei mir aus, dann frage ich mich, ob ich als junge Person mich für den Beruf überhaupt entscheiden würde.
Ja, absolut. Attraktiv ist die Entscheidung oder diese Berufswahl natürlich in dem Sinn ja nicht wirklich. Ich möchte nur mal kurz auf dich, Maria, zurückkommen. Du bist in Salzburg aufgewachsen, in einem landwirtschaftlichen Betrieb und hast jetzt sozusagen von der Wiege an schon Berührungspunkte mit der Landwirtschaft generell. War das vielleicht schon ein bisschen die Grundlage dafür, dass du dich später entschieden hast, auf die Alm zu gehen? Oder haben da andere Aspekte mitgespielt? Was waren so die Beweggründe dafür?
Ja, ich glaube absolut. Also ich komme aus der Landwirtschaft und meine Eltern haben selber auch einen Almbetrieb, wo jetzt zwar keine Hirtinnen oben sind, aber ich habe das einfach von klein auf mitgekriegt. Ich habe dann auch Landwirtschaft studiert, ökologische Landwirtschaft an der BOKU. Und ich habe das dann einmal ausprobiert einfach, weil ich gern mit Tieren arbeite, weil ich gern draußen bin, habe ich es einmal ausprobiert und ich bin dann hängen geblieben. Also es ist dann einfach zu einer Riesenleidenschaft von mir geworden. Und dadurch, dass ich so viel in dieser Praxis war und auch viel von der Arbeitsrealität von mir selber, aber auch von den Bauern, Bäuerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, mitgekriegt habe, bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann gar nicht anders als politisch sein. Weil es einfach so viele Baustellen gibt, wo ich das Gefühl habe, es ist wichtig, sich da zu engagieren.
Du hast das erwähnt, du hast jetzt schon viel Erfahrung gesammelt als Hirtin, als Käserin, vorwiegend in der Schweiz. Soweit, was schätzt du an dem Beruf am meisten und was sind so deine persönlichen Herausforderungen bei der Ausübung?
Ich glaube, es gibt sehr vieles, was ich da schätze an dem Beruf. Ich arbeite einfach unfassbar gern mit den Tieren und ich finde es schön, wenn man den Weg mit, also wenn ich den Weg mitkriege vom bis zum Produkt quasi, also wenn ich das Produkt da selber herstellen kann, wenn ich sehe, wie mein Produkt entsteht. Ich bin gern draußen, ich arbeite gern am Berg. Mir gefällt es auch, dass ich so für einige Monate im Sommer einfach ein bisschen weg vom Fenster bin. Ich arbeite unglaublich gern mit Hütehunden, das ist so eine Leidenschaft von mir geworden in den letzten Jahren. Und so ganz im Großen und Ganzen merke ich jetzt nach so vielen Jahren, dass ich, glaube ich, noch nie eine sinnvollere Arbeit gemacht habe als das.
Klingt wunderbar. Ist, glaube ich, etwas, das vielen Leuten in ihrem Beruf oft, glaube ich, auch fehlt. Ich glaube, das ist natürlich ein sehr starker Motivationsfaktor generell.
Genau, aber gleichzeitig will ich für diese Arbeit, die ich da mache, mit meiner ganzen Erfahrung, die ich habe, einfach auch fair bezahlt werden und also unter Absicherung haben. Ja. Also ich brauche genauso eine Pensionsversicherung. Ich finde halt, gerade weil ich so viel Erfahrung habe und gerade weil ich die Arbeit so gern mache, will ich einfach auch fair entlohnt werden für das.
Bleiben wir ein bisschen bei der Bedeutung der Almwirtschaft insgesamt und da möchte ich auch einen Bezug ein bisschen auf die Alpenkonvention herstellen, insbesondere dem Protokoll zur Berglandwirtschaft. Und im Protokoll Berglandwirtschaft, darin verpflichten sie die Alpenstaaten unter anderem, an Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung und Verbreitung von extensiven, naturgemäßen und gebietscharakteristischen Bewirtschaftungsmethoden zu begünstigen und typische Anbauprodukte wie den Almkäse zum Beispiel zu schützen und aufzuwerten insgesamt. Welche Bedeutung hat da die Behirtung bei der Erhaltung dieser traditionellen Bewirtschaftungsmethoden?
Naja, ich denke, ganz entscheidende, also wenn es um Landwirtschaft, um Agrikultur, diese Brücke zur Kultur vielleicht auch nochmal zu schlagen, oder diese Verwandtschaft, dann geht es da ganz eng dran an den Ressourcen, gemeinsam mit den Tieren, Tag für Tag, mit der ganzen Arbeit, die damit verbunden ist, geht es genau um diese standortgemäße, im wahrsten Sinn eigentlich, Bewirtschaftung. Und das ist ganz entscheidend. Genau, wir sehen gleichzeitig, dass es eben insgesamt vom Agrarsystem, vom Ernährungssystem in eine ganz andere Richtung geht. Also dass das was ist, was entwertet wird, was wie es dann immer heißt, im internationalen Wettbewerb nicht konkurrenzfähig ist. Berglandwirtschaft findet unter extremen, unter naturbedingt benachteiligten Bedingungen zum Beispiel statt und ist nicht mit Gunstlagen konkurrenzfähig. Das ist ganz logisch und wenn man alles dann auch ausrichtet, sozusagen in diesem Wettbewerb zu bestehen, dann kann das einfach verlieren und unter die Räder kommen. Wir treten da als ÖBV seit 50 Jahren, seit es uns gibt, für Alternativen ein, weil wir da einfach ganz entscheidend, in Wirklichkeit kann es nur so gehen auf lange Sicht auch. Also quasi angepasst an die Ressourcen, mit denen nachhaltig umzugehen, eben einmal ganz klar und mit einem starken Blick darauf, wie geht es den Menschen, die die Arbeit machen, wie geht es den Menschen, die die Lebensmittel konsumieren dann auch, wie geht es den Menschen, die mit dem Wasser zum Tor haben. Also diese Fragen, die Menschen und die Umwelt sozusagen, das Ökologische, das Soziale ins Zentrum zu stellen und von da aus zu denken, wie es nachhaltig gehen kann, das ist voll die wichtige Frage. Und die ist derzeit nicht beantwortet und offen und da braucht es Alternativen, da Leute zusammenzubringen, damit man darüber nachdenken kann, wie das ausschauen kann, ist, glaube ich, voll die entscheidende Frage gerade.
Ich glaube, eine Intention quasi dieses Protokolls zur Berglandwirtschaft, der Alpenkonvention, auch bei der Ausverhandlung von dem Protokoll, war ja durchaus eben diese spezifischen geografischen Herausforderungen zu berücksichtigen insgesamt. Das betrifft natürlich die Berglandwirtschaft, das betrifft aber im Alpenraum natürlich den Verkehr, das betrifft den Tourismus, das hat ja viele Aspekte insgesamt, was aber natürlich jetzt im EU-Kontext da eine ganz andere Dynamik bekommt. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe auch, es geht darum, halt die spezifischen Herausforderungen im Alpenraum bei der Landwirtschaft auch quasi hervorzuheben generell, ausreichend zu berücksichtigen.
Oh ja, und wenn ich da nochmal einhaken darf, also die Almwirtschaft, ein wichtiger Punkt ist die Lebensmittelproduktion. Also man kann da mit relativ wenig Input sehr hochwertige Lebensmittel herstellen und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Leistungen, die man mit der Almwirtschaft bringt, die am ersten Blick vielleicht nicht so sichtbar sind, aber die gesellschaftlich wichtig sind. Und das ist zum Beispiel die Erhaltung vor der Biodiversität. Also wenn man da auf so einer Alm spazieren geht und diese ganzen verschiedenen Flora und Fauna, also diese Vielfalt sieht, dann ist das gewachsen mit der Beweidung dort oben. Und wenn die Beweidung weniger wird und dieser Trend, dass die Almwirtschaft weniger wird, der ist sehr stark und das sieht man schon über Jahrzehnte, dass das rückläufig ist, dann geht auch die Biodiversität zurück. Eine andere Leistung, was man auch noch erbringt, ist zum Beispiel ein Lawinen- und ein Murenschutz. Das heißt, wenn ich nicht mehr beweide, wird das Gras oben immer länger und dann ist es wie ein Rutschbahn für den Schnee und das kann natürlich für darunterliegende Orte große Probleme werden. Oder eine ganz wichtige Leistung ist auch, dass durch diese Beweidung kann der Berg viel besser Wasser speichern. Und das heißt, wenn der Berg das nicht mehr kann, dann heißt das entweder Überflutungen unten im Tal oder es hat auch mit unserem Trinkwasser zu tun. Also der Berg speichert da unser Trinkwasser. Und wenn der Berg das nicht mehr so gut machen kann wie jetzt, dann trägt es halt auch zu der Trinkwasserversorgung der Zukunft bei.
Das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Perspektive auf jeden Fall und ein Aspekt, der glaube ich auch oft ein bisschen vernachlässigt wird oder vergessen wird darauf ist, wenn man an die Alpen denkt und so hat man beeindruckende Berglandschaften irgendwie vor sich und so weiter, aber es ist halt auch über Jahrhunderte sehr stark geprägte Kulturlandschaft im Prinzip.
Und diese Kulturlandschaft, die ist nicht einfach da, das ist eben dann genau der Punkt, warum zum Beispiel Behirtung auch so wichtig ist. Kultur kommt ja auch vom Lateinisch colere, pflegen. Und das ist eine Arbeit, die ganz wesentlich mit den eigenen Händen zum Tor hat und getan werden muss. Und diese Kulturlandschaften können auch verschwinden wieder. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig dann auch, wenn wir über Behirtung zum Beispiel reden. Aber auch generell über Berglandwirtschaft natürlich. Ja.
Dazu möchte ich auch noch einen weiteren Bezug zum Protokoll Berglandwirtschaft herstellen. Darin ist festgehalten, dass die standortgemäße flächengebundene Viehhaltung als Erwerbsquelle wie auch als ein die landschaftliche und kulturelle Eigenart prägendes Element, da wären wir quasi bei der Kulturlandschaft im Prinzip, dass das einen wesentlichen Bestandteil der Berglandwirtschaft darstellt. Wird diesem Aspekt eurer Ansicht nach genügend Aufmerksamkeit geschenkt, beziehungsweise wird der Erhalt dieser Bestandteile der Berglandwirtschaft ausreichend gesichert?
Kurze Antwort, nein. Das hängt aber eben auch ganz stark eben mit den bereits angesprochenen Rahmenbedingungen international zusammen. Also wir haben ganz viel Ausrichtung auf möglichst hohe Produktivität, möglichst billige Produktion, möglichst kostengünstig und das im internationalen Wettbewerb. Und das erzeugt direkt, aber eben auch indirekt auch auf regionale Märkte dann einen so einen massiven Druck, dass da vieles dann unter die Räder kommt und vieles auch bedroht ist. Das erleben wir sehr stark gerade. Also wir haben gerade in Österreich das große, große Risiko der Bewirtschaftungsaufgabe in Tirol und in anderen Regionen, also ganz massiv, und da braucht es Antworten gerade. Insofern passiert zu wenig, braucht da andere Rahmenbedingungen. Wir als Via Campesina, als ÖBV, aber in Österreich setzen uns dafür ein, dass man in diese Richtung einer flächengebundenen, territorialisierten Landwirtschaft und eines Lebensmittelsystems, dass das dann auch stärkt, bäuerliche Märkte, Märkte, die den Qualitäten einer bäuerlichen Produktion dann auch entgegenkommen und sie nicht unter die Räder bringen sozusagen. Dafür, dass die so ausgestaltet sind, das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Zukunftsvision, die einerseits gut ist für die Menschen, zugleich aber eben auch Antworten hat in Zeiten der Klimakrise, in Zeiten der Biodiversitätskrise, das alles gemeinsam auch Naturschutzfragen sozusagen zusammenbringen kann. Und das ist ein riesiges Potenzial, das viel zu wenig gesehen wird und wo wir wieder dahin kommen, dass die Arbeit von Hirtinnen, von Bergbauern, Bäuerinnen extrem wertvoll ist oder wäre und gestärkt gehört.
Und ich glaube, zudem dazu noch, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man, wo ich auch glaube, dass zu wenig gemacht wird, ist, dass es jungen Menschen, die gerne in die Landwirtschaft einsteigen wollen, vielleicht nicht das Glück haben, einen Hof zu erben, dass es da leichtere Möglichkeiten gibt, wie man in die Landwirtschaft einsteigen muss. Und da sind gerade in die Bergregionen, wo die Landwirtschaft sehr stark mit dem Tourismus auch konkurriert, gerade da ist es für Menschen, die neu einsteigen wollen, schwierig, überhaupt einen Zugang zu Land zu haben. Und ich sehe das halt, also ich bin selber so ein bisschen auf der Suche nach einem landwirtschaftlichen Betrieb, und ich sehe das gerade in den Bergregionen, dass die, wie teuer diese Höfe angeboten werden, das steht in überhaupt keinen Zusammenhang oder mit dem, was man aus einem Hof erwirtschaften kann. Also wenn ich 1 Million ausgeben muss für einen Kleinbetrieb in die Berg, sagen wir mal in Tirol, dann kann ich das nie wieder einarbeiten mit, sagen wir mal, Käseproduktion.
Seht ihr Lösungsansätze für solche Problematiken? Was müsste passieren quasi da, um derartige Herausforderungen auch besser stemmen zu können?
Also ein erster Schritt wäre jetzt agrarpolitisch gedacht, dass man die Arbeit, die in der Landwirtschaft geleistet wird, aufwertet und besser entlohnt. Derzeit wird in allererster Linie noch Fläche gefördert. Das kommt dann, was dann zu der Logik führt, je mehr Fläche man hat, umso mehr kriegt man sozusagen. Wer hat, dem wird gegeben. Zweite wäre die Gestaltung von regionalen Märkten, von territorialisierten Agrarsystemen, von Lebensmittelsystemen, die den klein- und bergbäuerlichen Qualitäten Rechnung tragen können. Das sind bäuerliche Märkte, das sind regionale Kreisläufe, die genau nach einer völlig anderen Logik funktionieren wie jetzt Weltmärkte sozusagen. Also das ist, um es zuzuspitzen sozusagen. Mhm. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Es braucht auch diese, wir würden es vielleicht nennen, agrarökologischen Infrastrukturen, Lebensmittelhandwerk, Plattformen, Initiativen, wo sie Menschen vernetzen und eben dieses vielfältige System, diese vielfältigen Systeme dann auch tragen können. Also ich glaube, und da braucht es eben auch über die Bauern und Bäuerinnen und Hirtinnen, Hirten hinaus viele andere Menschen, die sie da einbringen können. Und das wirft eh viele Fragen auf, wo wir brauchen letztendlich eine andere Gesellschaft, so groß das jetzt auch klingt, aber wir brauchen eine andere Gesellschaft, wo Landwirtschaft in einem völlig anderen Ausmaß auch wieder mehr Platz haben kann, ohne dass Einzelne sie zu Tode rackern sozusagen. Also es geht nicht um ein Zurück in irgendeine Vergangenheit oder so, sondern Landwirtschaft müssen wir da neu denken können. Insofern geht es immer um die Frage, wie können vielleicht verschiedene Berufe anders miteinander kombiniert werden oder Einkommensmöglichkeiten miteinander kombiniert werden. Wie kann das gehen? Und letztendlich ist man da bei einem Punkt auch, wo wir unser Wirtschaften jenseits von diesen Wachstumszwängen auch denken müssen. Und eher in einem System, wo man stabil und gut sozusagen darauf fokussiert, dass das, was wirklich wichtig ist für unsere Gesellschaft, für unser Leben, soziale Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, dass das gesichert ist und dass wir daran gemeinsam arbeiten, dass das stabil und gut funktionieren kann. Das ist so die große Vision, würde ich sagen.
Was ich mir da immer denke, auch bei den Diskussionen rund um Vorgaben für die Landwirtschaft oder die Preisthematik zu unterschiedlichen landwirtschaftlichen Produkten und so weiter, da gewinne ich immer wieder den Eindruck, man hat ein bisschen den Sinn für landwirtschaftliche Produktion eigentlich verloren.
Genau, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man das KonsumentInnen verstehen oder sehen, wie gute Lebensmittel produziert werden. Und wir machen jetzt zum Beispiel in der ÖBV, gibt es gerade so Hofbesuche, die wir organisiert haben, wo man wirklich als Konsumentin Interessierte hingehen kann und sie am Betrieb anzuschauen. Und das soll halt auch irgendwie so diese Verbindung zwischen Konsumentin und Produzentin stärken. Mhm.
Ich komme nochmal ganz kurz und spezifisch zurück auf die Behirtung. Was sind denn aus eurer Perspektive so die aktuellsten, größten Herausforderungen, was die Behirtung und den Almauftrieb insgesamt betrifft?
Ich glaube, ein paar Sachen sind da eh schon angesprochen worden. Ich glaube, man sieht schon sehr lang, also wenn man sich so Statistiken anschaut, sieht man schon über Jahrzehnte, dass die Almwirtschaft rückläufig ist. Momentan reden wir von einer Fläche von 300.000 Hektar in Österreich. Und auf diese Almen, die weniger werden, werden auch eher tendenziell weniger Tiere aufgetrieben. Und mit diesen geringen Auftriebszahlen kann man halt diese Leistungen, die wir vorher schon erwähnt haben, auch nicht mehr so gut erbringen, weil ich halt diese Flächen nicht so gut freihalten kann. Das heißt, wir sehen, dass jetzt sehr viele Flächen verbuschen. Das heißt, dass die Biodiversität zurückgeht, dass ich eben nicht diesen Lawinen- und Muhlenschutz machen kann. Ein wichtiger Punkt ist auch der Klimawandel, glaube ich. Also wie ich vorher schon erwähnt habe, man sieht es im Kleinen. Und ich glaube, dass das aber insgesamt im Großen ein wichtiger Teil ist. Ein großer Punkt ist auch der Wolf, der zurückkommt jetzt nach Österreich. Und dadurch, sagen wir mal so, das ist jetzt nochmal so ein Tropfen auf dem heißen Stein, dass das nochmal viele Bauern und Bäuerinnen dazu zwingt, aufzuhören, der Almwirtschaft. Und jetzt wird natürlich versucht, auch Herdenschutz zu machen. Aber um einen Herdenschutz überhaupt möglich zu machen, braucht es wieder die Hirtinnen. Und da gibt es, glaube ich, in Österreich eher zu wenig davon. Es ist auch die Bezahlung momentan in Österreich nicht so, dass man langfristig gebunden bleibt an den Job oder an diesen Beruf. Und da, glaube ich, gehört auch darüber diskutiert, wie verändert man die Arbeitsbedingungen und die Einkommensbedingungen, damit Hirtinnen auch gut arbeiten können auf die Almen und unter anderem auch den Herdenschutz machen können.
Du hast jetzt kurz den Wolf erwähnt und du hast gemeint, das ist so ein bisschen der letzte Tropfen auf den heißen Stein im Prinzip. Ich habe immer wieder den Eindruck, die Diskussion um den Wolf spitzt sich aus dem Grund vor allem zu, weil halt viele Probleme, die schon noch länger bestehen, jetzt vor allem aus Österreich, Perspektive, weil die lang nicht ernsthaft behandelt worden sind und jetzt kommt halt quasi die Herausforderung der Rückkehr des Wolfes dazu. Du warst lange Zeit auch in der Schweiz tätig. Siehst du einen Unterschied, weil in der Schweiz ist die Situation quasi mit dem Wolf ja doch noch immer recht andere als in Österreich?
Also ich glaube, der Wolf ist sehr wohl ein Problem, eine wichtige Herausforderung, die es aktuell gibt. Wenn man in die Schweiz schaut, da ist der Wolfsdruck viel höher wie in Österreich. Und ich glaube, dass die Schweizer vielleicht mit den Maßnahmen auch schon weiter sind. Aber trotzdem, gerade wenn ich mit KollegInnen rede, die auch die Schafhirtinnen sind und die halt auch direkt mit dem Wolf zu tun haben. Ja, also ich glaube, es ist ein großes Problem und auch die Herdenschutzmaßnahmen, die so oft dargestellt werden, als wären jetzt die Mittel, damit man quasi gegen den Wolf sich schützen kann, das funktioniert auch nicht immer und überall. Also ich glaube, so divers die Almlandwirtschaft ausschaut, so divers müssen halt auch die Lösungen sein. Und man braucht halt natürlich als Bauer, Bäuerin, Hirtin auch die Ressourcen, um darüber nachzudenken, wie mit so einer speziellen Situation dann umgehen kann. und welche Maßnahmen ich treffen kann.
Kann man da vielleicht jetzt aus österreichischer Perspektive dann schon feststellen, man hat das erwartbare Problem zu lang ignoriert, weil aus Naturschutz Perspektive würde ich jetzt behaupten, die Rückkehr des Wolfes in Österreich ist ein Resultat aus 30 Jahren erfolgreicher Naturschutz, Artenschutz in Europa.
Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass beim Thema Wolf, das ist ein Punkt, wir haben jetzt gleichzeitig auch die Bauernproteste, wo auch ganz viele Punkte artikuliert werden, wo eigentlich sichtbar wird, wie lange ganz essentielle Fragen bisher aufgeschoben worden sind. Und die jetzt sozusagen, wo jetzt die Feststellung ist, es geht sich nicht mehr aus. Es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Das ist schon ein wesentlicher Punkt, das anzuschauen, warum war das denn so, das so lange aufzuschieben und diese Antworten immer wieder sozusagen beiseite zu schieben. Und gleichzeitig ist aber die umso wichtiger, die Diskussion. Wie können denn jetzt wirklich gangbare Lösungen ausschauen? Und wir haben da ein Riesenproblem bei den Einkommen in der kleinen und bergbäuerlichen Landwirtschaft bei den Hirtinnen, wo es wirklich einen Handlungsbedarf gibt, und über den müssen wir ganz zentral reden, wenn es um diese Themen geht. Das ist aus unserer Sicht ganz essentiell sozusagen, und diese Fragen eben auch ins Zentrum stellen, wie können denn die Menschen leben davon mit der wertvollen Arbeit, um die es da geht. Und die Diskussion braucht es ganz dringend, und die geht auch unter auf. Es wird oft dann auch zwar gesagt, aber nicht, also quasi die Ernsthaftigkeit ist auch nicht immer dann so zu erkennen, und da braucht es einfach viel, viel mehr Elan und viel mehr Energie, dass wir da vorankommen. Denn da sind viele Fragen offen derzeit.
Letztendlich geht es um einen vernünftigen Entscheidungswillen, oder? Also man kann viel und lang darüber diskutieren, aber schlussendlich müssen auch Entscheidungen getroffen werden.
Genau, bloße Ventile werden nicht reichen, dass wir da vorankommen. Es braucht wirklich Lösungen. Und den Willen natürlich von vielen Seiten quasi da wirklich was zu bewegen.
Ja, und ich denke mal jetzt da, sei es jetzt das Thema Wolf oder irgendwie ein anderes Thema in dem Bereich, ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man wirklich die Menschen mit einbezieht, die die Arbeit wirklich machen. Weil wenn ich jetzt erzähle von meiner Arbeit auf der Alm, dann sind trotzdem viele Menschen überrascht, was das alles beinhaltet. Und ich glaube, es ist schwierig, über so einen Beruf zu entscheiden, wo man die direkt Betroffenen, die direkt darin arbeiten, denn nicht mit einbezieht.
Wir kommen zur schon angekündigten Rubrik. Das sind zwei kurze Fragen, und ich würde euch darum bitten, die möglichst spontan und kurz zu beantworten. Windkraftanlagen am Bergkamm, PV-Freiflächenanlagen auf der Alm oder Pumpspeicherkraftwerke in unberührten Alpentälern?
Also ich darf das zur PV-Anlage sagen, ganz kurz. Ich finde, es gibt so viele Flächen, die schon verbaut sind, wo man PV-Anlagen errichten kann. Und ich glaube, dass man sich wirklich anschauen kann, ob man nicht vorher diese Flächen nutzen kann, bevor man wieder das in die Natur reinbaut.
Mein Impuls ist, wir brauchen viel mehr Diskussion auch darüber, wie wir insgesamt weniger Energie verbrauchen. Und das gehört zusammen mit den ganzen Diskussionen, die in Richtung Energieausbau derzeit geführt werden. Das geht meistens unter.
Dankeschön für die spontane Antwort. Jetzt aber eine wirklich leichte Frage. Gibt es einen Lieblingsort in den Alpen? Und wenn ja, würdet ihr ihn verraten?
Ja, da wo ich auf der Alm bin. Weil ich, also das ist meistens egal wo, aber ich fühle immer relativ schnell eine sehr starke Verbundenheit zu dem Ort, wo ich arbeite.
Das heißt, ortsunabhängig auf der Alm?
Ja, und ich verrate nicht wo.
Damit nicht so viele Besucher vorbeikommen.
Ich verrate meinen Ort auch nicht, aber das ist ein Ort, wo die Menschen, so wie ich es wahrnehme, gut leben können von ihrer Arbeit. Das gibt es, und das ist extrem aufbauend und motivierend, sich tagtäglich dann auch dafür einzusetzen.
Damit kommen wir zum Schluss von unserem Gespräch. Üblicherweise frage ich meine Gäste ein bisschen im Hinblick auf Zukunftsvisionen bezogen auf das jeweilige Thema, das gerade behandelt wird. Und daher meine Frage an euch beide: Wie wird sich die Berglandwirtschaft und die Behirtung bis 2050 eurer Meinung nach weiterentwickeln?
Ich glaube, dass die Rolle von Wiederkäuern in der Berglandwirtschaft eine massive Aufwertung erfahren wird und der Beitrag im Kontext von einer nachhaltigen Bewirtschaftung und einer Aufwertung der Arbeit von kleinen Bergbauern, Bäuerinnen und Hirtinnen ein sehr wertvolles Zukunftsmodell sein wird, wo man eben so ein gestärktes Berufsbild, ich nenne es mal so, ein Hirtinnen als Climate Job quasi voranbringen und eben auch das auf die Reihe kriegen, dass das sozial gut abgesichert ist und gut in unserer Gesellschaft ganz essentiellen Funktionen und Leistungen, Beiträge liefern kann. Das ist meine Vision, da bleibe ich optimistisch, obwohl ich viele Probleme auch sehe, aber das ist ein Modell und das hat eine Kraft, das ist sinnvoll, das wird viel überzeugender werden, als es derzeit ist.
Meine Zukunftsvision ist vielleicht auch utopisch, aber trotzdem, ich wünsche mir, dass Hirtin ein Zukunftsberuf ist, wo man gut bezahlt wird, wo man eine gute Absicherung hat, wo man gut davon leben kann. Das ein Beruf ist, der Platz hat für alle Geschlechter, wo auch Sexismus kein Thema ist, wo Menschen sehen, wie wichtig und wertvoll die Arbeit ist und wo junge Menschen motiviert sind, diesen Beruf zu erlernen und auch wieder Freude da haben, in die Landwirtschaft einzusteigen.
Ja. Maria, Franziskus, danke für das sehr, sehr spannende Gespräch und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei euren Themen und hoffe, dass die Utopie, ja oder nein, sich diese erfüllen werden. Dankeschön.
Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zur ZIPRA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.